Rahel, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht.
Mhm. Du weißt ja, ich liebe Geschichten.
Na ja, dann. Eines Tages trafen wir ein kleines Mädchen im Park, das weinte und ganz verzweifelt zu sein schien. Wir sprachen mit dem Mädchen, Franz fragte nach seinem Kummer und wir erfuhren, dass es seine Puppe verloren hatte. Deine Puppe macht gerade eine Reise. Ich weiß es, sie hat mir einen Brief geschickt. Das kleine Mädchen ist etwas misstrauisch. Hast du ihn bei dir? Nein, ich habe ihn zu Hause liegen gelassen, aber ich werde ihn dir morgen mitbringen. Das neugierig gewordene Mädchen hatte seinen Kummer schon halb vergessen. Und Franz kehrte sofort nach Hause zurück, um den Brief zu schreiben.
Den Brief gab's also noch gar nicht, den hatte er sich mal ausgedacht.
Mhm. Aber die Geschichte im Park, die ist angeblich genau so passiert. Eine Frau namens Dora Diamant hat sie erzählt.
Okay. Und dieser Franz?
War kein anderer als Franz Kafka. Das ist Tatort Kunst.
Wir sind Rahel Klein.
Und Stefan Koldehoff. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt nicht so gerne spricht oder was sie zu Unrecht eher links liegen lässt.
Das ist der Fall, der verschwundene Kafka.
Sowohl Kafka selbst wie sein Werk sind zutiefst rätselhaft.
Dieses Mal, Stefan, geht's also um einen großen Literaten.
Mhm. Und diese Szene im Park mit dem kleinen Mädchen, die elektrisiert viele Kafka-Forscherinnen und Forscher bis heute.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese, also es ist ja schon so ein bisschen eine kitschige Geschichte, ne? Dass die für viele nicht so richtig ins Bild von Kafka passt. Kafka, muss man sagen, ist ja eigentlich eher bekannt, ja, Kafkaesk zu sein.
Ist allerdings dieses Wort, das ich versuche zu vermeiden, wann immer es geht.
Aber wieso? Also zu welchem Literaten, zu welchem Künstler gibt's schon ein eigenes Adjektiv?
Ja, schon, aber Kafkaesk.
Ist dir zu abgedroschen?
Ja, irgendwie schon.
Was ist mit auf unergründliche Weise bedrohlich? Ist aber auch zu lang.
Aber geht.
Am Vorabend seines 31. Geburtstages kamen zwei Herren in Kas Wohnung. In Gärröcken, bleich und fett, mit scheinbar unverrückbaren Zylinderhüten. Sie sind also für mich bestimmt, fragte K. Die Herren nickten. K. ging zum Fenster und sah noch einmal auf die dunkle Straße.
Ich nehme an, das war auch Kafka.
Ja, sein Text, und zwar zum Leben erweckt von der Kafka-Band.
Eine Kafka-Band?
Die stammt, wie der Dichter selbst, aus Prag.
Okay. Also Herren in Gehröcken, fiese Käfer, albtraumhafte Verwandlungen, sind ja alles so Kafka-Buzzwords, ne?
Jo.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde lieber Briefe im Namen der Puppe lesen. Vor allem, wenn du sie vorliest.
Ach, Rahel. Aber da bist du nicht allein. Nicht, was mein Vorlesen angeht.
Aha.
Wir sind in diesem Fall mit Spurensucherinnen und Spurensuchern unterwegs, die Kafkas Werk gern vollständig sehen würden.
Okay.
Und das inklusive der Briefe der Puppe. Die sind nämlich verschwunden.
Egal, ob jetzt mit oder ohne Puppenbriefe, Kafka wird ja gerade wieder richtig gehypt, ne? Mhm. Aber gut, ist auch sein 100. Todesjahr.
Ja, schon, aber es ist nicht nur das allein. Er ist schon ein großartiger Autor. Und was ihn besonders auszeichnet, er hat zeitlos geschrieben.
Du meinst, man kann ihn auch 100 Jahre später immer noch gut lesen?
Ja, klar. Also schon von den Themen her. Die kennst du doch wahrscheinlich auch. Das Gefühl, als einzelner Mensch der Bürokratie oder einem anonymen System hilflos ausgeliefert zu sein.
Auf jeden Fall, denke ich mir jedes Mal, wenn ich einen Brief vom Finanzamt im Briefkasten habe.
Zum Beispiel. Und Kafka beschreibt diese Beklemmung kühl, distanziert. Hm. Dadurch wirkt es so grotesk und bleibt letztlich dann auch rätselhaft. Und genauso rätselhaft sind eigentlich auch manche Geschichten um den Autor selbst.
Trotz der Unmenge von biografischen Studien und Kommentaren sind diese Rätsel kaum geringer geworden.
Das ist Mark Harmon, emeritierter Germanistikprofessor aus den USA und ein bekannter Kafka-Übersetzer.
Seine Freunde und Bekannte waren sich nicht einmal einig, welche Farbe seine Augen waren. So wächst der Hunger, mehr über Kafka selbst zu erfahren, sowohl auch die Hoffnung, neue Texte von diesem Klassiker der modernen Weltliteratur zu finden.
Also, hat man gehört, Harmon ist einer dieser Spurensucher und er interessiert sich auch brennend für die Puppenbriefe.
Ich interessiere mich jetzt aber vor allem für die Augenfarbe von Franz Kafka. Weißt du da mehr?
Nee, wir haben hier allerdings ein Bild, eine Postkarte auf dem Studiotisch.
Ja, das bringt uns sehr weiter als Schwarz-Weiß-Bild.
Ja, tatsächlich nicht wirklich.
Also könnte alles sein. Braun, grün, blau. Mhm. Das Bild jedenfalls kennt, glaube ich, jeder und jede. Aber gelesen, muss ich an der Stelle vielleicht einmal sagen, habe ich noch kein einziges Buch von Kafka.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. In der Schule war es halt kein Thema, kam es nicht vor. Und ansonsten war mir das halt immer zu auf unergründliche Weise bedrohlich. Zu kafkaesk halt.
Naja, muss ja noch nicht zu spät sein. Die Bücher sind noch lieferbar.
Ja.
Kennt ihr die kleine Fabel von der Maus?
Nein.
Ich glaube, Kafka gucke ich lieber.
Wollt ihr sie denn hören?
Ja!
Das hier stammt aus dem Kinofilm Die Herrlichkeit des Lebens.
Also gut, es war einmal eine kleine Maus.
Das Buch und der dazugehörige Film beschreiben Kafkas letztes Lebensjahr. 1923 bis 1924, da war er 40 Jahre alt.
Ach, sagte die Maus.
Der Film ist ganz aktuell 2024 rausgekommen.
Die Welt wird immer enger, mit jedem Tag. Zuerst war sie eine Ebene, groß und weit, wie das Meer. Aber ich war ganz allein. Das machte mir Angst.
Mit Sabine Tambrea als Kafka.
Also lief ich weiter und als ich endlich links und rechts in der Ferne Mauern sah, da war ich glücklich.
Hat viel Aufmerksamkeit bekommen.
Aber diese langen Mauern, die eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort, im hintersten Winkel, da steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze, die hinter ihr war. Und fraß sie auf.
Also eine Geschichte zum Einschlafen ist das nicht, ne?
Nee, hätte ich meinen Kindern auch nicht erzählt.
Ja.
Aber Grausamkeit und Tristesse, das ist durchaus typisch für Kafkas Texte. Genau an diesem Punkt in seiner Biografie, von dem der Film erzählt, da ändert sich für ihn aber alles.
Mhm.
Er ist im Sommer 1923 an der Ostsee und er lernt Dora Diamant kennen.
Also eine Frau ändert alles. Das gefällt mir.
Das Treffen zwischen Kafka und dem Mädchen, das die Puppe verloren hat, das ist nur durch sie überliefert.
Mhm. Im Film ist es ja so, dass Kafka ihr nach den Sommerferien nach Berlin folgt, weil sie da als Erzieherin arbeitet.
Genau so war's. Und da trifft er dann auch das Mädchen im Stadtpark Steglitz.
Mhm.
Dora Diamant sagt, er hat 3 Wochen lang jeden Tag einen Brief dorthin gebracht, um das Mädchen zu trösten. Und weil es ihm Spaß gemacht hat. Davon hat Dora aber erst am Ende ihres Lebens erzählt. Anfang der 1950er Jahre war das. Bis dahin wusste niemand davon.
Okay. Und die Briefe, die sind aber verschwunden. Weil davon erzählt der Film gar nichts.
Ja, und die sind verschwunden zusammen mit ganz vielen anderen Notizen und Briefen aus der Zeit. Also aus diesem letzten Lebensjahr von Kafka. Und weil Kafka damals so glücklich war, wollen Expertinnen und Experten, die sich mit ihm beschäftigen, das alles gern in die Hände bekommen.
Also wenn diese Suche, ne, eine Kafka-Geschichte wäre, dann würde ich mir da jetzt nicht so große Chancen ausrechnen. Seine Geschichten gehen ja eher übel aus. Also siehe Katze und Maus.
Jetzt stehen wir hier im Bundesarchiv. Wenn das der Ausgangspunkt sein kann, um etwas zu finden, wäre das schon eine tolle Sache. Ja.
Das ist der Kafka-Experte Dr. Christoph Geis. Er ist einer, der die Spur der verlorenen Schriften aufgenommen hat. Und er ist extra aus dem Rheinland nach Berlin gekommen, um zu suchen, in seiner Freizeit, im Ruhestand. Er verbringt sehr viel Zeit damit.
Also ohne Kafka bisher gelesen zu haben, finde ich es jetzt schon auch spannend, diese Suche.
Wir kriegen dich noch zu Kafka, Rahel.
Auf jeden Fall.
Also dieser Spielplatz hier im Stadtpark Stegels, den gibt es schon seit 1910. Und mit der Puppe und dem Mädchen, ich habe die immer auf diesem Spielplatz gesehen. Und Kafka auch. Und die Mutter saß vielleicht auf der Bank und das Mädchen hat geweint in dem Moment, weil die Puppe weg ist. Das ist ein historischer Spielplatz.
Und das ist Wolfgang Holz.
Noch so ein Suchender.
Genau, der kennt sich in Berlin sehr gut aus, in Steglitz, wo Kafka gewohnt hat.
Und der soll uns jetzt dabei helfen, rauszufinden, ob diese Puppenbriefgeschichte wirklich wahr sein kann.
Genau.
Weil es könnte ja auch sein, dass Dora sich die Story später ausgedacht hat, oder?
Wäre möglich. Man konnte das gerade schon hören. Wolfgang Holz hat offensichtlich eine lebendige Vorstellungskraft und hat die Szene mit Kafka und dem Mädchen direkt vor dem inneren Auge gehabt.
Ich habe sie jetzt auch vor dem inneren Auge.
Na, dann ist doch gut. Er ist Heimatforscher und Fremdenführer. Und unsere Reporterin Jana Magdanz ist mit ihm in Berlin auf Kafkas Spuren unterwegs. Kann Kafka regelmäßig im Stadtpark Steglitz gewesen sein?
Ja, kann man sich gut vorstellen. Das ist ein wunderschöner Park.
Es gibt da aber ein Aber.
Aber jetzt sind wir mit dem Auto 10 Minuten hier hingefahren, zu Fuß. Hätte Kafka vielleicht das Mädchen einmal treffen können, aber sicherlich nicht 3 Wochen lang jeden Tag.
Straffer Wanderschritt und Kafka wäre vielleicht eine halbe Stunde unterwegs gewesen in den Stadtpark. In dem soll sich das damals alles zugetragen haben. Damals hatte Kafka ein Zimmer in Berlin-Steglitz gemietet, 2 Kilometer vom Stadtpark entfernt.
Ja gut, aber ich sag mal so, eine halbe Stunde Fußmarsch ist doch eigentlich, also ist okay, ist machbar.
Ja, für dich, aber für Kafka, der war damals schwer krank. Tuberkulose, das muss ihn sehr geschwächt haben. Lange Märsche waren da eher nicht drin.
Okay.
Irgendwie schade, denn die Vorstellung ist eigentlich ganz schön.
Aber wir können uns ja trotzdem vorstellen, dass Kafka den Park hier kannte.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also, Steglitzer Stadtpark. Das hatte Dora Diamant jedenfalls so in Erinnerung. Mhm. Jetzt wissen wir aber, aus gesundheitlichen Gründen klingt das nicht wirklich plausibel, weil es einfach zu weit gewesen wäre.
Ja.
Was machen wir jetzt damit? Ist jetzt die ganze Geschichte in Frage gestellt?
Wolfgang Holz und Jana wollten das auch noch mal ganz genau wissen. Deshalb sind sie dahin gegangen, wo Kafka in Berlin-Steglitz sein Zimmer hatte. In den frühen Herbsttagen 1923. Das ist nämlich vermutlich die einzige Zeit, in der er überhaupt noch fit genug war, das Haus verlassen zu können.
Ich bin der Meinung, Kafka hat hier auf der Ecke gewohnt.
Und das wäre dann heute Mothesiusstraße 20, früher Mikaelstraße 8.
Stimmt doch, 20 ist los hier.
Ist richtig.
Was sagen Sie dazu?
Haben wir gefunden, ja.
Ich würde sagen, das ist das Kafka-Haus, was hier stand.
Ja.
Okay, das heißt, Sie haben das alte Haus gefunden, wo Kafka früher gewohnt hat.
Nur den Standort. Da ist heute ein anderes Gebäude.
Und was suchen Sie da jetzt noch?
Ein Park, der näher dran gewesen wäre an diesem Standort, ohne den langen Fußweg für den kranken Kafka.
Hier, Mothesiusstraße, damals Mikaelstraße, das ist wahrscheinlich der Standort, von dem er tatsächlich in den Park gelaufen ist. Denn da hat er ja vor November gelebt, von September bis November. Das heißt, da war es vielleicht noch warm genug auch für einen Tuberkulosekranken rauszugehen, frische Luft zu schnappen.
Okay.
Von daher wäre das jetzt, glaube ich, dann der historische Weg, den wir jetzt nachlaufen, um in den Park zu kommen. Wollen wir das machen?
Was wir jetzt machen, hat auch noch keiner gemacht.
Nee.
Premiere.
Was genau ist jetzt die Premiere?
Es gab schon viele Versuche, die Puppengeschichte nachzuvollziehen. Aber dass jemand genau die Wege nachgegangen ist, das haben wir nirgends gefunden.
Okay. Was ich mich gefragt habe, ne? Hätte Kafka nicht auch einfach ein Taxi nehmen können oder die Straßenbahn, dann hätte er gar nicht so weit laufen müssen.
Naja, wir schreiben das Jahr 1923, Hyperinflation. Das Geld hätte er einfach nicht gehabt. Da war meistens nicht mal Butter fürs Brot drin. Man weiß aber aus Doras Tagebüchern, dass er gerne kleine Spaziergänge gemacht hat.
Ja, und jetzt wäre er schon da gewesen. Ja. Also gute 5 Minuten, würde
genau,
ich sagen.
Genau, keine 10 Minuten ist er hier.
Ja. Ja.
Das würde ich auch als kleinen Park bezeichnen.
Ja, das wäre realistisch gewesen, ne?
Vom Gesundheitszustand, ja. Hier ist ein kleiner Spielplatz, war früher hier sicher nicht. Aber das ist ein ganz Mini-Park, das ist ganz klein. Das wäre nicht unmöglich. Aber Dora schreibt von Stegelzer Park. Das ist hier nie so bezeichnet worden.
Heute heißt das jedenfalls Kharkiv-Park, ist nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine so benannt worden.
Aber Sie haben ja die alte Karte, da können wir mal drauf gucken, wie das früher hieß.
Gar nicht.
Ob das auch Park hieß, ne?
Wir gucken mal. Ich will ja heute auch was zulernen.
Übersichtsplan Berlin-Steglitz im Januar 1913.
Das ist dieser Teil, der ist ja nicht bezeichnet.
Ah, aber war auch nicht bebaut?
Nein.
1913, das war ja dann 10 Jahre später. Ob dann vielleicht da ein Park war?
Naja, die Bäume, hier standen früher auch noch ältere Bäume. Also eine parkähnliche Anlage war es damals schon.
Ich finde diesen Park hier sehr viel naheliegender. Es bleibt spannend, würde ich sagen.
Es ist nicht ausgeschlossen. Faszinierend.
Der Gedanke, dass Kafka hier vielleicht auf der Bank gesessen hat und hier das Mädchen getroffen hat. Also ich kann mir das lebhaft vorstellen.
Dieser kleine Parkteil ist natürlich vor seiner Haustür.
Ja, und der ist ausreichend groß genug, als dass ein Kind hierher auch zum Spielen käme.
Kharkiv-Park also. Hm. Ich meine, es ist ja immerhin ein Park in Steglitz.
Ja, also möglich, aber mit Fragezeichen.
Aber was ist denn mit dem Mädchen, das damals die Puppe verloren hat? Ne? Die muss es ja wissen.
Hm.
Ich meine, die wäre jetzt über 100, lebt wahrscheinlich nicht mehr, aber hat die sich vielleicht irgendwann mal dazu geäußert?
Also vor längerer Zeit hat sich schon mal jemand auf die Suche nach diesem Mädchen gemacht.
Mhm.
Und Jana sucht jetzt Spuren davon im Heimatmuseum Steglitz. Und Museumsdirektorin Gabriele Schuster kam auch gleich auf den Punkt.
Wir haben die Briefe nicht, ne? Das wissen Sie.
Ja gut, dann wäre die Suche ja jetzt auch schon vorbei. Fall, fertig, abgeschlossen, ciao.
Wir haben diese Kafka-Briefe nicht. Wir haben nur im Archiv wahrscheinlich Dokumente, die kopiert sind.
Ich suche überall irgendwelche kleinen Hinweise. Und 1959 wurde hier in Steglitz eine Anzeige geschaltet.
Ja.
Ob man das Mädchen, das die Briefe bekommen hat von Kafka, ob man die finden kann.
Was für eine Anzeige?
In einem Lokalblättchen war 1959 ein kleines Mädchen im Matrosenkleid zu sehen.
Mhm.
Wer hat seine Puppe verloren, steht über dem Artikel. Und dann Suchruf an Frauen der Jahrgänge um 1917, die in Steglitz groß geworden sind. Der Herbst 1923 brachte eine Reihe wunderbar sonniger Tage. Wer war das kleine, etwa 6-jährige Mädchen im Steglitzer Park?
Und das war echt als Anzeige in der Zeitung?
Ja, man wollte sie finden.
Richtig krass. Da steht Steglitzer Park, ne?
Mhm.
Da sind wir ja eigentlich schon einen Schritt weiter.
Ja, wir wissen, dass es der Park eigentlich nicht gewesen sein kann.
Und in Ihrem Archiv soll diese Anzeige...
Das gehen wir jetzt mal gucken. Also es ist übrigens kein üblicher Schritt, was wir machen.
Ja.
Wir gehen üblicherweise nicht mit Menschen ins Archiv. Also gar nicht. Kommen Sie mal rein.
Danke.
Das ist einfach, also Archiv nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, auch keine Presse und nichts. Und kennt der Kanzler, der dürfte auch nicht rein.
Da fühle ich mich aber geehrt, dass ich jetzt heute eine Ausnahme bekomme.
Das ist wirklich nur eine Ausnahme, das ist aber ganz kurz. Ob ich sie überhaupt hier, gleich sie, Kafka Franz, hier ist sie. So. Und das ist also alles, was wir dann auch von Kafka haben.
Kafka war ja auch gar nicht lange hier, ne? Der war ja nur 6 Monate Steglitzer quasi.
Wenn man Kafka ein bisschen verfolgt, könnte man auch meinen, Kafka hat in dieser Phase hier so etwas wie verstanden, er will nochmal einen Aufbruch mit sich selber tun. Dieser Aufbruch mit sich selber, das war für ihn einfach wie so eine Art Blüte nochmal. Ja. Ich glaube, dass er eine große Schaffenskraft hier nochmal gefunden hat mit seiner Steglitzer Zeit. Ich gucke jetzt gerade, ob ich einen Originalabdruck dieser Anzeige sehe, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe.
Vor über 20 Jahren war ein amerikanischer Professor hier,
ja,
der das Steglitz-Museum auch aufgesucht hat und der angeblich diese alte Anzeige einsehen konnte. Dann wäre die ja noch da.
Den Hinweis mit der Anzeige hat Jana übrigens von mir. Die wurde nämlich erwähnt in einem Artikel von 2001 in der Zeit.
Den hast du natürlich fein säuberlich zu Hause archiviert.
Ja, klar. Alles, was spannend ist. Von und über Kafka, 2,5 Regalmeter.
2,5 Regalmeter. Mhm.
Ja, könnte ja noch wichtig werden.
Ja, könnte ja mal eine Podcast-Folge zu dem Thema geben. Jedenfalls stand da drin, dass der ehemalige Museumsleiter, das ist übrigens unser Heimatforscher Wolfgang Holz, den wir im Park kennengelernt haben, dass der dem amerikanischen Kafka-Experten Mark Harmon diese Anzeige gezeigt hat.
Dem Kafka-Übersetzer.
Aha. Harmon war nämlich schon 2001 in Berlin mehrere Monate auf Spurensuche.
Ja, und ich meine, in so einem Museum, da kommt doch nichts weg.
So, und ich finde jetzt hier nichts.
Vielleicht stimmt das ja dann in dem von dir archivierten Zeitartikel auch einfach nicht.
Aber vielen Dank, dass ich hier suchen durfte. Ich muss jetzt einfach weitersuchen. Tschüss.
Also hilfsbereit sind die Stieglitzerinnen und Stieglitzer ja nun wirklich, das muss man sagen.
Das waren sie schon, als Mark Harmon 2001 in Kafkas ehemaligem Kiez unterwegs gewesen ist.
Wenn die verlorene gegangene Puppengeschichte wiedergefunden werden könnte, würde sie sicher neues Licht auf Kafkas Schaffen werfen.
Welcome back, Mark. Mhm. Und er meint da die Briefe der Puppe, richtig?
Ja.
Von Dora Diamant wissen wir, dass er sich an die Arbeit an dieser Geschichte machte. Zitat, als handelte es sich darum, ein Werk zu schaffen. Ende Zitat.
Unsere Teamkollegin Jana hat Mark Harmon online sprechen können. Er lebt ja in den USA. Und er hat gesagt, trotz aller Begeisterung ist er damals sehr nüchtern an die Suche nach dem Mädchen aus dem Park rangegangen.
Es war mir klar, dass es den Krieg gegeben hat, dass sie vielleicht emigrieren musste, vielleicht war sie Jüdin, wer weiß. Es gab viele Möglichkeiten. Aber ich dachte, warum nicht? Vielleicht mit Hilfe der Berichte in den Zeitungen würde sich jemand melden.
Die Suche eines amerikanischen Professors nach Briefen einer Puppe. Da hat sich 2001 natürlich die Presse drauf gestürzt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und er hatte die Hoffnung, dass die frühere Puppenbesitzerin das irgendwie mitkriegt, dass sie das liest, falls sie noch lebt.
Weil das Mädchen war für ihn ja in doppelter Hinsicht interessant. Also auf der einen Seite als Zeitzeugin, die Kafka ja gekannt hat. Sie hätte davon ja erzählen können. Und auf der anderen Seite hätte sie die Briefe von der Puppe, also alias von Ghostwriter Kafka, ja auch vielleicht noch haben können.
Da ist natürlich ganz schön viel Konjunktiv drin, hätte.
Stimmt. Aber am Ende bleibt halt kein Mädchen, keine Briefe, oder?
Hat Jana nachgefragt.
Wenn Sie sich in Franz Kafka reinfühlen, wie würden Sie vermuten, ist er damit umgegangen? Hat er die Briefe an das Mädchen abgegeben?
Lange habe ich so gedacht, aber jetzt denke ich, nein. Ich meine, die Briefe waren an ihn gerichtet. Also er hat das durchgehalten. Das sind seine Briefe, die er mit dem Mädchen teilt.
Okay, das ist spannend, weil ich habe vorher auch immer gedacht, die Briefe müssten ja bei dem Mädchen sein. Ihre Puppe, ihre Briefe, ne? Mhm. Aber Harmon sagt ja, Kafka hat im Namen der Puppe an sich selbst geschrieben.
Genau, und wenn du dich erinnerst, das hat Dora Diamant in ihren Lebenserinnerungen so auch gesagt.
Ja, stimmt, hast du ja auch vorgelesen. Also, deine Puppe macht gerade eine Reise. Ich weiß es, sie hat mir einen Brief geschrieben. Also an Kafka. Das heißt, man müsste eigentlich bei ihm suchen.
Naja, oder bei Dora Diamant. Denn sie war bis zu Kafkas Tod bei ihm, bis zum 3. Juni 1924.
Auch in Berlin.
Nein, Kafkas Eltern haben ihn 1924 erst in seine Heimatstadt Prag geholt. Und dann haben sie ihn in ein Sanatorium geschickt, in der Nähe von Wien. Da ist er gestorben und da war Dora bei ihm.
Das heißt, Dora Diamant müsste eigentlich alles haben, was Kafka zuletzt bei sich getragen hat.
Sie ist die Schlüsselfigur. Also müssen wir bei ihr suchen. Und auch da fangen wir nicht bei Null an, dank einer anderen, die schon gesucht hat.
My name is Kathy Diamond.
Diamond? Also wie Diamant? Wie in Dora Diamant? Echt jetzt?
Das ist kein Künstlername.
No, I was born Kathy Diamond. I am Dora's biographer. And when I discovered Dora's name, I figured we had to be related.
Kathy Diamond ist also Dora Diamonds Biografin.
Mhm.
Aber sind die jetzt auch irgendwie verwandt oder nicht?
I wanted to be related to her.
Unsere Kollegin Jana Magdans hat die Schriftstellerin und Schauspielerin, das ist sie nämlich auch, Kathy Diamond, in Berlin getroffen.
Und wahrscheinlich war die Frage nach der Verwandtschaft auch ihre allererste.
Ja klar, aber wirklich nachweisen konnte sie es bisher nicht. Kathy Diamond war übrigens für Feierlichkeiten rund um Kafkas 100. Todesjahr aus San Diego angereist. Sie hatte sich für mehrere Wochen in einer Ferienwohnung in Kreuzberg einquartiert.
Nicht in Steglitz?
Nicht in Steglitz.
The first time I heard her name was in spring of 1971.
Kathy hat zum ersten Mal im College Anfang der 70er von Dora Diamond gehört, als sie sich gerade als Germanistikstudentin durch die Verwandlung quälen musste. Das ist die Geschichte mit Gregor Samsa, der eines Morgens als riesengroßes Ungeziefer aufwacht.
How can this be?
Begriffen hat sie von Kafka damals gar nichts. In dem Moment hat der Lehrer aber glücklicherweise die Vorlesung unterbrochen.
Fräulein Diamant, are you related to Dora Diamant?
Und der Lehrer hat auch nach einer möglichen Verwandtschaft gefragt, wegen der gleichen Schreibweise.
But it was the spelling.
Kathy war an dem Tag nur zum Unterricht gekommen, weil sie eigentlich heimlich in ihren Lehrer verschossen war. Sonst wäre die Szene gar nicht so passiert.
And he was talking to me.
Und Kathy hätte vielleicht nie von Dora gehört, also von Kafkas letzter großer Liebe.
Naja, Dora Diamant war damals höchstens Kafka-Fans bekannt. Mhm. Da war sie auch schon tot, die ist 1952 gestorben. Kathy hat das nicht abgeschreckt. Sie hat später ein Theaterstück geschrieben, ein Filmdrehbuch, eine Biografie. Hier ist sie, 450 Seiten. Die ist in zig Sprachen übersetzt worden.
Mhm.
Und dafür war sie viele Jahre total einsam auf Doras Spuren unterwegs.
Und wahrscheinlich auch auf den von Kafka, oder?
Ja klar, und für die ganze Spurensuche hat sie das Kafka Project gegründet.
Another story of coincidence.
Kathy liebt Zufälle. Und viele Jahre, nachdem sie zum ersten Mal von Dora erfahren hatte, träumte ihre Schwester Trudi was sehr Schräges.
I had a dream about you and Dora last night.
In dem Traum hat Dora Trudi immer wieder beschworen, es dreht sich alles um die Papiere.
It's all about the papers.
Finde die Papiere.
Find the papers. And Trudi said in the dream, I said, what papers? And Dora repeated, it's all about the papers. Find the papers. Trudi said, I have no idea what that was about. And I said, I do. Ernst Powell.
Kathy hat sich dann an etwas aus einer Kafka-Biografie von Ernst Pavel erinnert.
Dora didn't burn the work, but kept it secretly.
Was hat's mit dem Verbrannt auf sich?
Also, Dora Diamant hatte behauptet, dass sie noch in Berlin alles von Kafka verbrannt hatte.
Mhm.
Vor seinen Augen. Angeblich hatte Kafka das von ihr verlangt. Alles, was er in den letzten Monaten seines Lebens geschrieben hatte, also Briefe, Hefte, Notizen und alles originale Handschriften.
Okay.
Naja, vielleicht war das so ein Spleen. Kafka und sein bester Freund Max Brod, das war auch ein Prager Schriftsteller, die hatten da so ein richtiges Spiel draus gemacht. Wenn einer von uns beiden stirbt, dann muss der andere alles ungelesen verbrennen.
Okay. Is it a thing? Also machen das Schriftsteller so?
Also, bei Kafka ist es ein richtiger Mythos. Ich kenn's sonst von keinem anderen. Und es ist natürlich schräg. Aber als Dora das nach Kafkas Tod behauptet hat, da hat ihr das jeder abgenommen.
Okay, aber die Tatsache, dass man sich heute in der Schule, ne, mit Kafka beschäftigt, also andere ich nicht, das deutet ja schon an...
Vermutlich hat niemand irgendwas verbrannt.
Und dann ist doch auch alles gut.
Und du kannst doch noch zu Kafka finden. Aber alles gut? Nee.
Aufmachen! Durchsuchung!
Until the Nazis came to power and married to a German communist... Her apartment was raided.
Dora hatte 8 Jahre nach Kafkas Tod einen deutschen Kommunisten geheiratet. Ludwig Lask hieß der. Und als die Nazis dann an die Macht kamen, haben sie systematisch die Wohnungen von Mitgliedern der Kommunistischen Partei durchsucht.
Dora Diamant und ihr Mann Ludwig Lask hatten in der NS-Zeit heimlich im Untergrund Exemplare der Roten Fahne gedruckt. Mhm. Das war das Zentralorgan der Kommunistischen Partei und die war verboten.
Okay, also Mut hatte die auf jeden Fall.
Mhm.
Die Gestapo war hinter denen her, weil sie Kommunisten waren.
Genau. Der Ehemann wurde bei der Gelegenheit auch verhaftet, mitgenommen, verhört.
Mhm.
Und die Manuskripthefte und Briefe von Kafka, die waren sowas wie ein zufälliger Beifang bei einer Hausdurchsuchung.
And every scrap of paper confiscated, including the Kafka material. Because of Dora, these papers were taken. Because of her lie, they were not safe.
Dora Diamant war also der Dreh- und Angelpunkt in der Frage, warum die Schriften weg waren. Wenn sie direkt nach Kafkas Tod zugegeben hätte, dass sie noch Schriften von ihm hatte und wenn sie die einfach alle dem Freund und Nachlassverwalter Max Brod gegeben hätte, dann wären sie vielleicht noch da.
Ja gut, aber der hatte doch den Deal mit Kafka, der sollte die Sachen ja eigentlich auch alle verbrennen.
Ja, da hat er sich aber auch einfach mal nicht dran gehalten. Die Kafka-Bestände von Max Brod haben den Krieg weitgehend überstanden.
Okay.
Tatsächlich hat Dora Diamant aber Max Brod erst 1933, kurz nach der Hausdurchsuchung, in dem Brief gestanden, alles ist weg.
Heißt, die Gestapo beschlagnahmt die Kafka-Papiere zusammen mit den ganzen anderen Sachen. Und dann?
Ja, genau. Was dann? Das will Kathy Diamond Jahrzehnte später wissen, nach diesem Traum ihrer Schwester.
Mhm.
Sie will herausfinden, ob die beschlagnahmten Papiere den Krieg und die Jahrzehnte überstanden haben und ob sie vielleicht doch noch irgendwo sind.
Puh.
I realized that trying to find these missing papers in Germany was well beyond my experience.
Alleine hat sie sich die Suche aber nicht zugetraut. Eine Menge Arbeit und sie hatte auch überhaupt keine Erfahrung mit Archiven.
Und deshalb dann das Kafka Project.
Genau, wobei Project, das klingt nach einer Menge Leute.
Hm.
Das waren neben Kathy aber immer nur einzelne Personen, Literaturwissenschaftler und Historiker.
Und wo haben die dann überall gesucht?
The Bundesarchiv, the Landesarchiv, the newspaper archive.
Sie hat zunächst mal eine Petition bei der deutschen Bundesregierung eingereicht. Man sollte den verlorenen Besitz von Dora Diamant wiederbeschaffen.
I petitioned the German government for the return of Dora's property.
Und sie konnte in all den Jahren den Weg nachverfolgen, den die beschlagnahmten Unterlagen am Ende des Krieges genommen haben könnten, als Teil der Gestapo-Akten.
And we were able to learn through the chief of police in Berlin that the papers confiscated during that period were probably taken by transport out of Berlin during the Allied bombing.
Die Gestapo-Akten waren zunächst ins Reichssicherheitshauptamt gebracht worden, eine der Machtzentralen der Nazis. Von dort sind sie am Ende des Krieges dann nach Schlesien ausgelagert worden.
For safekeeping in Silesia.
Um sie vor Bombentreffern zu schützen.
I learned that what had not been taken
dort
by
hat bei Kriegsende die Rote Armee die Sachen beschlagnahmt und in Güterwaggons nach Moskau gebracht.
To Moscow.
Moskau?
In ein Sonderarchiv.
Moscow started sending back these archives to East Germany.
Schon in den 50er Jahren haben die Sowjets dann Teile davon wieder nach Berlin geschickt, nach Ostberlin, zur Stasi. Dass Gestapo-Aktenbestände diesen Weg genommen haben, das ist alles inzwischen gesichertes Wissen.
Mhm.
Das hat uns auch noch mal ein Experte der Dauerausstellung Topographie des Terrors in Berlin bestätigt.
Das ist ja eine unfassbare Odyssee.
Naja, und in der DDR hat dann das Ministerium für Staatssicherheit damit angefangen, diese Akten auszuschlachten für kompromittierendes Material.
Denen ging es ja dann darum, Politikerinnen, Politiker der Bundesrepublik unter Druck zu setzen mit Taten, die sie während der Nazi-Zeit begangen hatten,
mhm,
und sie dann dazu zu bringen, für die Stasi zu spitzeln.
Zum Beispiel. Offiziell wollten sie damit in der DDR natürlich Nazi- und Kriegsverbrechen aufklären. Die gab es nach deren Selbstverständnis ja nur in der Bundesrepublik und nicht in der DDR selbst. Praktisch bedeutete das aber, viele Akten sind für diese Zwecke der Stasi komplett auseinandergerupft und umsortiert worden. Seitenzahlen wurden durchgestrichen, es wurde neu nummeriert. Und das macht die Suche nach bestimmten Dokumenten heute natürlich nicht leichter.
Und Kathy Diamond hat trotzdem die vergangenen, ja, was sind das jetzt, 30 Jahre damit zugebracht, die Spuren dieser verlorenen Handschriften zu verfolgen.
Ja, sie war die treibende Kraft. Und auch ein Professor namens Hans-Gerd Koch aus Wuppertal ist vor rund 25 Jahren mit Kathy Diamond in Kontakt gekommen.
Wuppertal?
Ja klar, Wuppertal. Tatort Kunst ohne Wuppertal?
Nee, hast recht, geht nicht.
Also. Und im Wuppertal kenne ich mich ja eigentlich auch aus.
Ja.
Aber als Jana und ich uns vor dem Gebäude getroffen haben, da dachten wir erst, wir sind falsch. Alles verlassen, riesiges Bürogebäude und unser Gesprächspartner nicht zu erreichen.
Mir rutscht immer gleich das Herz in die Hose, wenn irgendwie...
Falsche Termine.
Falscher Termin.
Ich bin auch ein absoluter Kandidat für, ja.
Niemand zu erreichen.
Ja.
Aufzug geht nicht.
Ich benutze das Wort, was du nicht so gern benutzt, jetzt nicht. Aber das war schon Kafka in Reinform.
Ja,
ich habe extra Kafka in Reinform gesagt.
Ja, ich weiß ja, was du meintest. Er kam dann aber doch noch aus einer anderen Tür und hat uns in einen Mini-Aufzug geschleust.
Das tut mir leid, ja, und eigentlich ist der da hinten der Aufzug, der immer funktioniert.
Also wenn wir jetzt in diesem Aufzug zu dritt stecken bleiben.
Wir kommen sofort.
Ach so.
Nur repariert werden.
Sehr vertrauenserweckend.
Nee.
Dann nehmen wir das Gespräch jetzt.
Dann nehmen wir sofort auf. Das ist dann die richtige Art.
Genau, ist auch ein guter Sound hier.
Das ist er.
Hans-Gerd Koch.
Wir haben ihn in der Kafka-Forschungsstelle besucht.
Und ist denn mit dem Aufzug alles gut gegangen oder seid ihr im Mini-Aufzug stecken geblieben?
Nee, ist gut gegangen. Wir haben dann doch in seinem Büro gesprochen.
Schön.
Funktionaler Raum, deckenhohe Regale, voller Bücher von und über Kafka.
So wie bei dir.
Bisschen größer. Hm. Viele Karteikästen voller Notizen. Hier ist die kritische Briefausgabe entstanden.
Was heißt überhaupt kritische Ausgabe?
Naja, kritisch heißt, da steht wirklich alles drin, was man über die Entstehung eines Textes weiß. Und das ist sehr kritisch geprüft worden.
Mhm. Okay.
Inklusive aller Teile, die ein Autor später doch noch gestrichen oder überarbeitet hat. Das wird da alles wieder sichtbar gemacht.
Also so eine Art Hardcore-Fan-Ausgabe.
Ja. Nur, dass auch in der eben viele Briefe aus den Jahren 23 und 24 fehlen. Unter anderem die im Namen der Puppe. Hm.
Ich kann mir vorstellen, dass in dieser späten Zeit Kafka doch durchaus Bemerkenswertes geschrieben haben wird. Denn wie ich es sehe, hat er als Schriftsteller sich kontinuierlich weiterentwickelt.
Und deshalb hat Hans-Gerd Koch sich Kathy Diamonds Suchtrupp angeschlossen?
Sie hat ja erzählt, dass sie auf Leute in Deutschland angewiesen war.
Ja.
Die deutsche Liebe zur Bürokratie und so. Komm, sag schon.
Ich will eigentlich nicht, du willst es ja nicht, aber es ist schon sehr Kafkaesk.
Genau.
Ich war im engen Kontakt mit der Stasi-Unterlagenbehörde, was natürlich die erste Adresse gewesen wäre für Unterlagen, die während der 50er Jahre aus der Sowjetunion wieder nach Ost-Berlin zurück überführt wurden und der Stasi übergeben worden waren.
Wo sind wir denn jetzt genau? Stasi?
Stasi-Unterlagenbehörde.
Hm.
Aber in der Behörde war nichts zu finden und die Vermutung, die dann auch der damalige Leiter der Stasi-Behörde äußerte, war, dass diese Dinge ins Bundesarchiv gelangt sind nach 1989.
Und dann fragt man natürlich an, was ist denn bei Ihnen?
Genau.
Und die Antwort lautete?
Die Antwort lautete, es gibt große Konvolute, nicht erschlossenes Material, das sehr wahrscheinlich aus diesen Beständen stammt, das aber bislang nicht erschlossen oder allenfalls teilerschlossen ist.
Das hat ein Mitarbeiter so geschrieben, das liegt vor. Das war eine Aussage damals.
Das war eine Aussage, ja. Ich denke, dass er durchaus verlässlich geantwortet hat und es gab auch Gegenrecherchen eines Historikers, der mit früheren Mitarbeitern der Stasi gesprochen hat, mit Verantwortlichen, die diese Papierberge, die aus der Sowjetunion gekommen waren, auch gesehen hatten. Und so konnten die Wege, die diese Akten genommen haben, eigentlich weitgehend rekonstruiert werden.
Hatten Sie Vermutungen, woran das lag, dass da vieles noch nicht aufgearbeitet ist?
Die Aussage, die da getroffen wurde, war, dass eben der Personalbestand auch des Bundesarchivs sehr knapp ist, dass es keine Neubesetzungen für ausscheidende Archivare und so weiter gäbe und dass einfach die personellen Ressourcen nicht ausreichen, um diese riesigen Aktenbestände in absehbarer Zeit zu erschließen.
Das hat viele Kafka-Fans auf die Palme gebracht.
Mhm. Und wann war das? Also diese Nachricht, dass es da solche Aktenberge gibt?
Das war im Jahr 2018. Im Jahr danach hat Hans-Gerd Koch dann drüber geschrieben. Und dann wurde das vor kurzem nochmal ganz aktuell, aus Anlass von Kafkas 100. Todestag. Da lief in der ARD ein Sechsteiler über ihn. Das Drehbuch hat der bekannte Romanautor Daniel Kehlmann geschrieben. Und er lässt seinen Erzähler die Sache mit den unerschlossenen Materialien nochmal wiederholen.
Alles, wirklich alles wurde beschlagnahmt. Alle Akten der Gestapo liegen heute im Bundesarchiv in Berlin. 9 Kilometer Papier. Erschlossen ist nichts davon. Sie haben richtig gehört, nichts. Eigentlich hat die Gestapo kein einziges Blatt weggeworfen. Also vermutlich sind sie da irgendwo, die letzten Hefte Franz Kafkas. Vielleicht ein 4. Roman?
Okay, also bisher dachte ich, dass der Tatort in dieser Folge die Wohnung von Dora Diamant und ihrem damaligen Ehemann ist.
Mhm.
Aus der hat die Gestapo ja Kafkas Handschriften mitgehen lassen. Aber wenn man das hört, fragt man sich ja, tut sich hier gerade ein neuer Tatort auf? Also Tatort Bundesarchiv.
Also das Bundesarchiv hat sich jedenfalls genötigt gesehen, nach der Ausstrahlung des Mehrteilers eine Pressemitteilung herauszugeben.
Mhm.
Und in der streitet es ab, dass es 9 Kilometer unerschlossenen Materials gibt.
Okay, aber Hans-Gerd Koch sagt doch, zumindest ein Teil davon war 2018 noch unerschlossen.
Ja, und er hat damals sogar angeboten, daraus ein Forschungsprojekt zu machen und Mittel dafür zu besorgen.
Und? Ist da was draus geworden?
Nee. Hans-Gerd Koch hat irgendwann aufgegeben, weil er im Bundesarchiv nicht weiterkam. Aber Kathy Diamond und ihr Kafka Project, die haben weitergemacht. Die haben sich in Berlin im März 2024 für ein Update getroffen.
Ich würde darauf hinweisen, was die Digitalisierung von Beständen weltweit bedeutet, an Möglichkeiten, was man recherchieren kann.
Das ist Bernd-Rainer Barth, der Historiker im Team. Er erlebt bei seiner Arbeit, viele Akten gelten zwar offiziell als erschlossen, das heißt aber noch lange nicht, dass man weiß, was da im Detail drin steht.
Kafkaesque.
Und es hängt dann immer von dem Wissenshorizont des jeweiligen Archivars ab, ob ihm der Name was sagte.
Namen wie Franz zum Beispiel, kann man ja schnell mal drüber weglesen.
Ich vermute, was die Kafka-Briefe oder vielleicht auch Texte betrifft, dass sie nicht erkannt wurden als solche und deswegen irgendwo abgelegt wurden, wohin sie überhaupt nicht gehören, ja, und wo man sie als Forscher eigentlich auch nicht vermuten würde.
Ja, und deswegen ist es wichtig, dass das Kafka-Projekt nicht nur aus LiteraturwissenschaftlerInnen und HistorikerInnen besteht.
Ich kann als Psychologe dahin gehen und meinen Fokus richten auf den Tatort und die Tatzeit, in der diese Manuskripte verloren gegangen sind.
Das ist Christoph Geis, den kennen wir ja schon.
Der pensioniert ist.
Genau. Und er ist vor kurzem beim Kafka Project eingestiegen. Er hat viel Zeit und er hat gerade eine Dissertation über Kafka abgeschlossen.
Hm. Das heißt, er hat als Psychologe, sagt er ja auch selber, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick darauf und findet dadurch vielleicht auch Sachen, die andere nicht finden würden.
Ja, genau. Das ist sein Ansatz.
Es scheint aber bei allem ja jetzt irgendwie an den Archiven zu hängen, oder?
Genau. Und deswegen hat Jana Christoph Geis am nächsten Tag im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde getroffen. Im Foyer.
Wieso da?
In dem Gericht täuschst du dich. Ich bin hier, der Düten. Du bittest um einen Tritt in das Gesetz. Das geht nicht. Es ist möglich, doch das geht nicht. Vor dem Gesetz steht ein Düter.
Ist das wieder die Kafka-Band?
Ja, genau.
Und sie singen von Türhütern?
Ja, und das hat einen Grund. Jana durfte nämlich mit dem Aufnahmegerät nicht in den Lesesaal des Bundesarchivs.
Deshalb Foyer.
Deshalb Foyer.
Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt.
Im Bundesarchiv kommt man zuerst in eine hohe Halle. Riesengroße Fenster. Ein moderner Anbau an einem Gebäude mit einer langen Geschichte. Erst preußische Kadettenanstalt, dann Sitz der Leibstandarte SS von Adolf Hitler. Dann übernahmen die Briten nach dem Krieg. Und seit rund 30 Jahren ist es das Bundesarchiv. Jeder, der hier rein will, muss einen Nutzungsantrag stellen, schriftlich. Es geht alles geordnet zu, nahezu gravitätisch. Alles scheint irgendwie verlangsamt.
Stefan, man muss schon auch sagen, es ist irgendwie wieder Kafkaesk.
Rahel, du willst ärgern, oder?
Dann warte, ich versuch's anders.
Bürokratesk. Gefällt dir das besser?
Viel besser.
Genial, ne?
Naja.
Christoph Geiß musste seine Sachen in einen Spind einschließen. Und dann hatte er wie alle anderen auch nur einen grauen Einkaufskorb bei sich.
Grauer Einkaufskorb. Mhm.
Mit einem Bleistift und Papier.
Also Kafka hätte das gefallen, glaube ich.
Mhm.
Wie oft waren Sie schon hier? Im
ersten Mal bin ich heute hier.
Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
Ich bin natürlich gespannt, was ich da sehe. Was ich heute machen möchte, sind Akten mir anschauen im Umfeld der Familie vom Ehemann von Dora Diamant. Und das ist eine sehr spannende, interessante Familie, die sehr, sehr viel erlitten hat in der Nazizeit. Und das ist Material, was aus dieser Gestapo-Zeit rührt. Das sind Prozesse, Personalakten, Sachakten, die ich da einsehe.
Hat die vor Ihnen schon mal jemand gesichtet, soweit Sie wissen?
Möglicherweise sind diese Akten schon gesichtet worden, aber unter einem ganz anderen Aspekt und nicht unter diesem familiären Aspekt. Mein Fokus ist jetzt zum Beispiel die Familie. Das ist von daher auch eine gewisse Chance.
Das heißt, Sie stehen jetzt eigentlich gefühlt doch noch am Anfang Ihrer Suche?
Ja, seit einem Jahr ist das meine Hauptbeschäftigung. Das ist ein bisschen zu vergleichen auch mit der psychologischen Tätigkeit. Ich versuche so viel Material wie unter einer Lupe aus diesem Zeitraum zu sichten und dann mit einer freischwebenden Aufmerksamkeit zu schauen, was es auslöst, ob ich tatsächlich eine Spur, für die ich selbst für interessant halte, weiter zu verfolgen.
Boah, ey Stefan, wenn ich mir vorstelle, ne, dass diese Akten auch zwischen Schlesien, Moskau, Berlin, irgendwann einfach mal vom Archivwägelchen oder vom Güterwaggon runtergefallen sein könnten.
Tja.
Also, wie wahrscheinlich ist das? Sehr wahrscheinlich, dass mal irgendwas verloren geht, ne?
Möglich.
Ich weiß nicht, ob ich mit so einer Energie anfangen könnte zu suchen.
Also diese Menschen, die in Archive gehen, das sind sehr besondere Menschen. Die haben verstanden, dass da Geschichte lebendig geblieben ist, dass es da die Dokumente gibt, die zeigen, was passiert ist und dass man die natürlich auch finden muss. Also sehr spezielle Orte und sehr spezielle Menschen, die die Energie haben, dort zu forschen.
Ja, aber vielleicht gibt's die Sachen halt auch nicht.
Das kann immer sein, aber ist das ein Grund, es nicht zu versuchen?
Das Bundesarchiv ist für mich die zentrale Stelle, in der das Material, das aus Russland kam, in die DDR kam und dann übergegangen ist, ins Bundesarchiv. Deswegen ist es für mich der logische Ansatzpunkt, hier zu beginnen, hier zu suchen auch.
Das hat er dann auch getan. Wir haben dann auf offiziellem Weg nochmal beim Bundesarchiv angefragt.
Und das Bundesarchiv hatte ja nach der Ausstrahlung dieses Kafka-Mehrteilers in der Pressemitteilung schon mal dementiert, dass da 9 Kilometer an Akten seien.
Ungesichtet. Ja. Aber das wollten wir natürlich noch mal ein bisschen genauer wissen.
Also Robin Misra, mein Name.
Direktor Kommunikation des Bundesarchivs.
Ganz genau. Also man muss sich vorstellen, wir haben im Bundesarchiv 540 Kilometer Akten. Das ist der Weg von Berlin nach Frankfurt.
Wenn man die Akten Rücken an Rücken nebeneinander stellt.
Und was sagt Robin Misra jetzt nochmal dazu, zu diesen 9 Kilometern, die Autor Daniel Kehlmann ja genannt hatte in dem Mehrteiler? Sagt er auch, dass das Quatsch war?
Ja, das sagt er relativ deutlich. 9 Kilometer, so lang wären tatsächlich die gesamten Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus im Bundesarchiv.
Mhm.
Davon geht aber nur ein relativ kleiner Teil auf das Konto der Gestapo.
Okay, also schon mal deutlich weniger.
Mhm.
Und jetzt interessieren uns aber ja noch, wie viele Teile unerschlossen sind, oder? Davon hat ja Hans-Gerd Koch, der Kafka-Experte, auch gesprochen.
Ja, denn dem hatte das Bundesarchiv geschrieben, rund 200 Meter aus diesen immer wieder genannten 9 Kilometern seien unerschlossen oder nur vorläufig erschlossen.
Okay, also nochmal, 540 Kilometer Akten im Bundesarchiv, 9 Kilometer aus der NS-Zeit,
ja,
und davon 200 Meter unerschlossen oder nur vorläufig erschlossen.
Genau.
Also der Stand, dass einige dieser genannten Akten nicht erschlossen waren, ist ein alter Stand. Das ist von 2018. Inzwischen sind diese Akten erschlossen in unterschiedlichem Maße. Also es gibt Dinge, die digitalisiert sind. Es gibt Akten, die durchgesehen und geprüft sind. Und es gibt Akten, in denen kleinere Inhaltsverzeichnisse gemacht worden sind.
Also merke, erschlossen ist also nicht gleich erschlossen.
Genau.
Und vor allem nicht komplett gelesen.
Können Sie denn sagen, gehören die Sachen, nach denen wir suchen, zu dem, was da jetzt erschlossen worden ist?
Da geht tatsächlich das Problem los.
Ah ja.
Zum einen weiß man nicht genau, welche Organisationseinheit der Gestapo das gemacht hat. War es das zentrale Reichssicherheitshauptamt? Dann könnten die Dinge bei uns sein.
Und sonst?
Waren es die eher regionalen Staatspolizeileitstellen? Dann wären diese Unterlagen heute eher in Landesarchiven zu finden. Insgesamt ist dieser Bestand an Gestapo-Unterlagen stark verstreut. Er ist zum Teil von den Alliierten mitgenommen worden. Einiges ist vernichtet worden von der Gestapo selbst. Manches ist auch tatsächlich einfach durch Bomben oder durch andere Dinge zerstört worden.
Und das heißt jetzt?
Das heißt, wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob sich die Unterlagen, in denen möglicherweise Kafka-Spuren sich finden, bei uns im Bundesarchiv überhaupt befinden könnten.
Aber? Also ich höre dann aber.
All das ist jetzt so angeschaut und sortiert, dass es jetzt überraschen würde, wenn jemand noch was findet.
Ernüchternd.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch bei uns. Wir haben natürlich riesiges Interesse, dass man bei uns Dinge findet. Und wir würden uns auch freuen, wenn man da was aus der Hinterlassenschaft Kafkas findet. Wir können einfach nur sagen, es hat verschiedene Versuche gegeben. Wir haben ja auch immer wieder geholfen. Wir tun das auch, wir beraten. Und wie gesagt, trotz dieser Hilfestellung, die wir auch leisten, ist da bisher keine Spur aufgetaucht.
Stefan, du hast ja auch gesagt, dass das niemand alles durchlesen kann, ne? Mhm. Mal was ganz Wildes. Stichwort KI. Tut sich da nicht was?
Naja, also bevor künstliche Intelligenz ins Spiel kommen kann, um irgendwelche Unterlagen zu durchsuchen, da muss es ja mal erst was anderes geben. Die Digitalisierung nämlich.
Ja, guter Punkt.
Und dazu hat Herr Misra mir erzählt, dass gerade mehrere Kilometer im Jahr tatsächlich digitalisiert werden.
Okay, also mehrere Kilometer im Jahr, da ist ja ein gewisser Spielraum vorhanden, aber bei 540 Kilometern insgesamt, das dauert.
Ja, stimmt, das werden wir beide auch wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber immerhin.
Wir digitalisieren eigentlich immer dann, wenn es Anfragen gibt. Das wäre hier in diesem Fall Kafka ja auch so. Und wir digitalisieren diese Dinge, die wir für historisch wichtig halten. Das Beispiel dieser Unterlagen, die vor 2018 eben noch nicht erschlossen waren und die wir in der Zwischenzeit erschlossen haben. Das ist ein Beispiel dafür, da wollen Menschen wissen, was ist in den Unterlagen drin und dann ziehen wir das vor.
Das klingt so ein bisschen wie eine Einladung, ne? Kommt alle suchen!
Ja, das Bundesarchiv ist euer Archiv. Aber genau das hat Christoph Geis ja auch gemacht. Jana hat ihn am zweiten Tag seiner Recherche im Bundesarchiv wieder getroffen. Er hat sich da intensiv mit der Familie von Dora Diamants Mann, Ludwig Lask, beschäftigt. Tagelang mit Stapeln alter Papiere.
Da ich ja jetzt nicht daneben sitzen konnte und mir selbst ein Bild davon machen, wie muss man sich das alles vorstellen?
Sie öffnen einen Hefter, einen Papierhefter, und da ist das ganze Material drin, ohne die Metallklammern und sowas. Es ist alles lose und alles auch in dem verstaubten Zustand, dass man da ein bisschen Husten bekommen kann. Ja. Und alles Originale, handschriftlich, maschinenschriftlich, kleine Zettel, auf denen einfach dann noch zum Beispiel Dora, Ehefrau, steht. Sie sind schon nah dran, wenn sie so eine Akte öffnen. Das, wo ich sage, dann geht plötzlich ein Licht auf und sie sind in der Gegenwart dieser Vergangenheit.
Ich kann mir eins zu eins vorstellen, wie er so ein bisschen gehustet hat bei dem ganzen Papier.
Mhm.
Aber ein sensationeller Fund ist ausgeblieben.
Ja, das könnte man schon sagen.
Also war jetzt alles vergebens?
Nein, überhaupt nicht. Mir ist noch mal klar geworden, die Dimension, um die es hier geht. Das ist ein riesiger Berg an Archiven und Möglichkeiten, wo das ist. Das hat sich also nicht mehr eingegrenzt, die Suche nach bestimmten Akten oder an bestimmten Orten, dass es da jetzt auffindbar ist, sondern es hat sich eher erweitert, vergrößert, dieser Berg. Aber Kafka hat ja gesagt, es gibt viel Hoffnung, nur nicht für uns.
Ich hoffe ja, es gibt doch noch Hoffnung, auch wenn es ein bisschen dauert.
Naja, die vergangenen 100 Jahre haben jedenfalls nicht gereicht.
Vielleicht braucht das Kafka Project einfach auch noch ein bisschen mehr Suchende, die mithelfen dabei. Also das Bundesarchiv ist ja auch nur ein Ausgangspunkt. Kafka könnte ja auch, weiß ich nicht, überall sonst noch sein.
Naja, und fast 100 Jahre lang konnten alle möglichen Leute auch irgendwo was abzweigen.
Aus den Hausdurchsuchungsakten zum Beispiel. Also schon bei der Gestapo oder dann auch später bei der Stasi.
Und inzwischen sind Kafkas Handschriften auch ganz schön teuer.
Ja?
Ja, 1,5 Seiten Brief, 45.000 Euro. Geht aber auch preiswerter, falls du nur einen Briefumschlag mit handschriftlicher Adresse haben willst. Die gibt's schon ab 10.000 Euro.
Hast du einen?
Nee.
Hättest aber gern einen.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, falls jemand geheimnisvolle Briefe von einer Puppe gefunden hat, in einer nicht ganz einfach, aber durchaus zu lesenden Handschrift, wir packen mal einen Link zu einer Schriftprobe in die Shownotes. Oder auch wenn ihr Briefe auf dem Dachboden der Berliner Oma gefunden habt, vielleicht sogar aus Steglitz, die mit Liebe Dora überschrieben und mit Dein Franz unterschrieben sind, dann...
Bitte nicht heimlich verscherbeln, sondern erst mal melden.
Zum Beispiel bei Tatort Kunst.
Oder beim Kafka Project. Den Link packen wir auch in die Shownotes.
Das fände ich auch noch ein bisschen naheliegender. Aber Stefan, weißt du, was ich mich bei dem ganzen Aufwand frage? Bei dieser ganzen Suche nach weiteren Texten von Kafka.
Was?
Was würde Franz Kafka selber sagen, wenn er von diesem ganzen Wirbel rund um seine Handschriften wüsste?
Kopfschütteln. Aber hallo.
Auf alle Fälle bin ich ja total begeistert. Ich bin mir auch sicher, dass er durch Recherchen von uns selbst da noch was zugelernt hat.
My Kafka, and we all have our own Kafka. My Kafka would appreciate the effort that we are making.
Kafka ist so rätselhaft, dass eine Antwort auf diese Frage meines Erachtens nicht möglich ist.
Das war Tatort Kunst.
Der verschwundene Kafka.
Mit Rahel Klein.
Und Stefan Koldehoff.
Die redaktionelle Verantwortung für Tatort Kunst liegt bei mir. Die Recherche und das Skript für diese Folge kommen von Jana Magdans.
Jana hat auch Regie geführt.
Künstlerische Gesamtleitung und Storytelling Anne Preger.
Das Sounddesign kommt von Timo Ackermann. Projektmanagement Pia Behme.
Für Vorschläge, Wünsche, Tipps, Kafka-Briefe schreibt uns einfach an tatortkunst@deutschlandfunk.de.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne da, abonniert uns und hört auch mal in die anderen Folgen rein.
In unserem nächsten Fall geht es um Wicken und Rosen und um eine lange Suche nach entscheidenden Hinweisen.
Und ich habe diese Dokumente geöffnet und dachte, ich werde nicht mehr, ne?
Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.
Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für alle, die sich für Geschichte und Politik interessieren.
Und dafür stellen wir euch kurz jemanden vor.
Hey, ich bin Leonie Schöler, Journalistin und Historikerin. Und in diesem Podcast hören wir die Tagebücher von Viktor Klemperer 1918 bis 1959.
Leben sammeln, immer sammeln.
Der Literaturwissenschaftler schildert darin, wie er die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und die junge DDR erlebt.
Nun sitze ich, getauft und national, zwischen allen Stühlen.
Wir hören also Geschichte nicht vom Ende her bewertet, sondern fortlaufend notiert. Und das macht diese Tagebücher so spannend.
Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
Faschismus überall.
Ich begleite euch als Host durch jede Folge, erläutere historische Zusammenhänge und blicke auf die Geschehnisse damals. Denn das Verständnis der Vergangenheit geht uns alle an.
Das ist Die Geschichte geht weiter, Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959.
Den Podcast in 15 Teilen findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo ihr sonst auch Tatort Kunst hört.